Lob und Dank sei dem Herrn für das große Vorrecht, das wir haben, auch heute hier zu sein, das Wort zu hören und uns neu segnen zu lassen. Amen. Grüße habe ich abzugeben von Bruder Lackner aus Österreich und von Bruder Gabriel aus der Schweiz. Viele lassen durch diese beiden grüßen und andere. Auch Marco Buri hatte angerufen. Viele sind mit uns verbunden, wünschen hier zu sein und können es nicht. Wir hoffen, dass ihnen dann die Predigten zugesandt und zum Segen werden, wo immer sie gehört werden. Mir ist der gestrige Abend sehr nahe gegangen, sehr nachgegangen. Ich habe nicht einschlafen können. Es hat mich doch sehr, sehr bewegt. Wie treu ist unser Gott? Wie viel Mühe macht er sich, um uns dahin zu bringen, wo er uns hinhaben möchte? Und wie offenbart er uns sein Wort und leitet uns durch seinen Geist in die tiefsten Tiefen des Wortes hinein? Auch dafür sind wir von Herzen dankbar. Heute werden wir fortfahren mit der Betrachtung des Wortes. Aber lasst uns während der Zeit mit dem Wirken Gottes rechnen. Nicht nur, dass wir hören, sondern unter und während dem Hören Gott erleben. Gott erleben. Dessen, was wir hören, teilhaftig werden. Das ist nicht nur gehört, sondern auch erlebt wird. Überall da, wo der Herr war, ist das, was er predigte, erlebt worden. Rettung, Heilung, Befreiung, Segen jeder Art war da, wo der Herr sich befand. Wenn wir glauben, dass er in unserer Mitte ist, dann muss alles, was er je getan hat, wieder geschehen. Aber wir müssen darauf abgestimmt sein. Wir müssen damit rechnen. Wir müssen es erwarten. Und dann geschieht es, weil er es zugesagt hat. Wir haben schon ein herrliches Wort gehört. Überall ist Evangelium schon im Alten Testament. Stärkt die erschlafften Hände, haben wir mitgelesen in Jesaja 35, Vers 3. Stärkt die erschlafften Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die verzagten Herzen sind, seid getrost, fürchtet euch nicht, sehet, da ist euer Gott. Es geht hier um den Trost, den Gott uns gespendet hat. Nicht nur Trost mit Worten, er hat sogar den Tröster gesandt, um uns durch sein Wort zu trösten. Jesaja 40 beginnt mit den bekannten Worten, tröstet, tröstet mein Volk. Wir wissen, die Bibel hat 66 Bücher, 39 gehören zum Alten Testament, 27 zum Neuen. Genau hier die Einteilung im Propheten Jesaja. Mit Kapitel 40 beginnt die Einleitung in das Neue Testament. Ihr könnt ja später lesen, hier in Vers 3. Horch, ein Ruf erschallt, in der Wüste bahnet dem Herrn einen Weg, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Wir wissen, dieses Wort bezieht sich auf Johannes den Täufer, der den Weg bahnte. Und ich wünschte, dass alle Theologen doch zum Ausgangspunkt zurückkämen, nämlich zum Alten Testament, um zu wissen, wer kommen wollte, um dann zu wissen, wer wirklich kam, wem der Weg gebahnt wurde. Es heißt hier, bahnet dem Herrn. Im Grundtext steht hier, bahnet Jahwe den Weg. Ebnet eine Steppe für Elohim. für Gott? Wer war es, dem der Weg gebahnt und die Straße geebnet wurde? Wer war dieser Jesus von Nazareth? Er war der Jahwe des Alten Testaments, Jesus des Neuen Testaments, Herr im Alten und Herr im Neuen Testament. Aber dadurch, dass die Schriftgelehrten keine Grundlage mehr haben, das Volk Israel verworfen haben als Bundesvolk und das Neue Testament in alle Richtungen deuteten, haben sie gar keine biblische Grundlage. Deshalb können sie auch nicht biblisch glauben und philosophieren herum in der Heiligen Schrift und deuten sie, wie sie wollen. Glücklich dürfen wir uns preisen und schätzen, dass Gott uns Gnade geschenkt hat, zum Ursprung zurückzukehren, nicht zu deuten, sondern alles zu glauben. Zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und darauf kommt es an. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, von dem alle Dinge sind, ein Evangelium, eine Rettung, eine Heilung, alles haben wir in dem einen, in unserem Herrn. In Jesaja 49 steht in Vers 13, jubelt, ihr Himmel, und jauchze, du Erde, und ihr Berge, brecht in Jubel aus, denn der Herr hat sein Volk getröstet und seine Gebeugten sich erbarmt. Darüber soll der Himmel jauchzen oder jubeln, und die Erde soll jauchzen. Die Berge sollen in Jubel ausbrechen vor dem Herrn, der sein Volk getröstet hat. Er hat nicht mit Worten getröstet, er hat mit der Tat getröstet und hat uns dann den Tröster gesandt, dass er bei uns bleibe in Ewigkeit. Bruder Geil hat bereits im Einleitungswort diesen Gedanken des Lichtes ausgedrückt, steht im Propheten Jesaja, Kapitel 9 wohl, in den letzten Versen, nein, in den letzten von Kapitel 8 und den ersten von Kapitel 9, dass denen, die in Finsternis saßen, ist ein helles Licht aufgegangen. Johannes kam, um Zeugnis von dem Licht abzulegen, das gerade in die Welt gekommen war, um alle Menschen zu erleuchten. Aber nicht alle lassen sich erleuchten. Deshalb ist es notwendig, das Wort zu hören und es aufzunehmen im Glauben. Erst dann, wenn das Wort, das durch die Predigt an uns ergeht, mit dem Glauben verbunden wird, kann der Geist Gottes zu wirken beginnen. Von dem Volke Israel heißt es in 1. Korinther Kapitel 10 und dann im Hebräerbrief, dass ihnen das Wort nicht geholfen hat, weil sie es nicht mit dem Glauben verbunden haben. Gott möchte, dass wir ihm glauben. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Gott möchte, dass wir ihn bei seinem Worte nehmen und damit rechnen, dass er dazu steht. Ich hoffe, dass wir auch heute von Herzen mitgehen in der Predigt, damit der Geist Gottes vorwärts gehen kann mit uns. Ihr könnt's mir glauben, es kann der größte Prediger kommen und der größte Prophet auftreten, es sei denn, dass die Menschen vom Geiste Gottes ergriffen mitgehen können, sonst kann nichts ausgerichtet werden. Von unserem Herrn heißt es, dass sie in Nazareth nicht glaubten, konnte er das selbst nicht viele Wunder tun. Was war's? Alles ist auf die Grundlage des Glaubens gestellt. Und deshalb müssen auch wir uns auf den allerheiligsten Glaubensgrund stellen und im Heiligen Geiste beten. Jetzt werden wir einige Stellen lesen, die den heutigen Tag betreffen, den Pfingsttag, und damit ein heilsgeschichtliches Erlebnis und Ereignis. So wie Golgatha, wie die Kreuzigung und die Auferstehung und die Himmelfahrt, so ist auch die Ausgießung des Heiligen Geistes ein heilsgeschichtliches Erlebnis. Es ist für uns da als heilsgeschichtliche Tatsache, die wir erleben können. Es heißt hier in Joel Kapitel 3, Joel Kapitel 3 von Vers 1, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichte schauen. Ja, auch über Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Soweit dieses Wort Gottes. Hier sprach der Herr nicht, ich werde euch eine andere Person senden. Er sagt, ich werde meinen Geist ausgießen. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes, nichts anderes. Und hier haben wir die Verheißung, so spricht Gott, in jenen Tagen werde ich meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Wir gehen gleich zu Apostelgeschichte Kapitel 2, um euch zu zeigen, dass Petrus dieses bestätigt. Apostelgeschichte Kapitel 2 von Vers 14. Da trat Petrus im Verein mit den Elfen auf und redete sie mit laut erhobener Stimme so an: Ihr jüdischen Männer und ihr anderen alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dies sei euch kundgetan und schenkt meinen Worten Gehör. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott. Da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, so dass eure Söhne und eure Töchter weissagen oder prophetisch reden und eure jungen Männer Gesichte schauen und Greise Offenbarungen in Träumen empfangen. Ja, sogar auf meine Knechte und meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, so dass sie prophetisch reden. Und ich werde Wunderzeichen erscheinen lassen, oben am Himmel, und Wahrzeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist einfach wunderbar, wie die Männer Gottes im Neuen Testament, geleitet durch den Heiligen Geist, alles, was geschah, auf die biblische Grundlage gestellt haben. Wie freuen wir uns darüber, dass wir ein deutliches, unerschütterliches Fundament unter unseren Glaubensfüßen haben. Alles, was im Alten Testament verheißen wurde, ist im Neuen erfüllt und der Nachweis ist dafür erbracht worden. Petrus ging schon bis zum Tag des Herrn, der nahe bevorsteht. Genauso wie die Propheten des Alten Testaments haben die Apostel des Neuen Testaments den prophetischen Teil der Heilsgeschichte mit eingeschlossen. Genauso tun wir es in diesen Tagen. Wir können nicht anders als den prophetischen Teil, der ja auch dazu gehört, mit in die Verkündigung hineinzunehmen. Wir merken, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes mit übernatürlichen Begleiterscheinungen verbunden ist. So natürlich, wie eine Geistestaufe uns allen vorkommen mag und auch vor sich geht und dazu gehört, wenn wir gläubig geworden sind, so gewiss sind damit übernatürliche Dinge verbunden. Gott kann Gesichter zeigen, er kann die Lippen berühren, die Zunge salben, dass sie in seinem Namen durch seinen Geist ausspricht. was gesagt werden soll. Das haben wir gleich in Apostelgeschichte 2 von Vers 5 stets geschrieben. Nun waren aber Juden in Jerusalem wohnhaft, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen erfolgt war, kamen sie in großer Zahl zusammen und gerieten in Bestürzung, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Am Pfingsttage brauchte nicht die Gabe der Übersetzung oder der Auslegung in Tätigkeit sein. Da haben diese Männer Gottes in den verschiedenen Sprachen gesprochen und die Anwesenden haben es gehört, jeder in seiner eigenen Sprache. Dann kommt es zu der Zusammenfassung in Vers 11 und hier steht: Und hören sie mit unseren Zungen die großen Taten Gottes verkündigen. Wir haben den Gedanken schon gestern Abend gestreift. Es geht nicht nur darum, dass wir ein paar Worte in Zungen sprechen. Das gehört dazu, nichts dagegen. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle in Zungen redet, vielmehr, dass ihr weissagen könntet. Dann kommt er auch als weiser Gottesmann dahin und sagt, in einer Versammlung will ich lieber 5 Worte mit dem Verstande reden, als viele 1000 in Zungen. Warum? Denn wenn ich 1000 Worte in Zungen rede, haben 1000 Menschen noch nicht begriffen, was gesagt wurde. Wenn ich aber 5 Worte in einem Satz klar ausspreche, dann können 1000 Leute auf einmal begriffen haben, was Gott ihnen sagen möchte. Alles auf seinem Platz. Paulus schreibt, dass das Reden in Zungen die Auferbauung des Einzelnen ist, wogegen die prophetische Rede zur Auferbauung der Gesamtgemeinde dient. Alles an seinem Platz. Strebt danach, wie Paulus sagte, und Gott wird's uns allen geben, aber jetzt mit der Maßgabe, dass wir alles dahin tun, wo es biblisch eingeordnet ist. Und in dem Moment, wo die Gemeinde auch darin ihre biblische Ordnung findet, sich wirklich fügt, und dass wir nicht aus der Tradition, die wir alle mitbekommen haben, oder zum großen Teil mitbekommen haben, dann so weitermachen. Wir können hier nicht in methodistischer Weise, nicht in baptistischer Weise, nicht in Pfingstgemeindeweise weitermachen. Wir haben einen neuen Anfang mit Gott gemacht, um jetzt in der Weise Gottes, wie sie für diese Zeit bestimmt ist, mitzumachen und vorwärts zu gehen. Wir können nicht aus anderen Zeitaltern die Dinge mit hinübernehmen. Nein, wir müssen uns jetzt der göttlichen Ordnung fügen und so wird der Herr mit uns weitergehen. Dankbar für alle Erlebnisse, die er uns aus Gnaden geschenkt hat. Ich lese weiter aus Apostelgeschichte Kapitel 2 und zwar von Vers 32. Apostelgeschichte 2, 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat er jetzt diesen, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Herrliche Reihenfolge, wunderbar. Oh, dass wir es so vor Augen hätten, wie Gott es uns vor Augen gestellt hat. Wenn wir zu den ersten Versen in 1. Mose zurückgehen, da heißt es, und der Geist Gottes schwebte über der Tiefe. Der Geist Gottes war nicht erst mit Neuem Testament da. Der Geist Gottes ist so lange da, wie Gott da ist, von Ewigkeit. Der Geist Gottes schwebte über der Tiefe. Müsste eigentlich nach dem Grundtext heißen, brütete über der Tiefe. Im Geiste Gottes ist Licht und Wärme. Wir brauchen für den göttlichen Samen Licht und Wärme, damit dieser Keim zum Leben hervorgebracht wird. Es war Licht und Wärme darin, aber geschehen konnte noch nichts. Das geschah erst, als Gott sprach. Gott sprach und es war da. Aber wenn der Geist Gottes nicht über der Tiefe geschwebt wäre, dann hätte nichts geschehen können. Dann hätte Gott auch nicht gesprochen. Denn wenn Gott spricht, dann geschieht's. Er gebeut und es steht da. Auch das haben wir hervorgehoben. So begann es doch im Neuen Testament. Die Verheißungen, die der Geist Gottes gegeben hatte durch die Propheten, begannen sich zu erfüllen. Johannes war mit Heiligem Geist erfüllt von Mutterleibe an. Wozu und weshalb? Welche Bewandtnis? Er war ein verheißener Prophet. Ein Prophet, der zur Heilsgeschichte des Neuen Testaments gehörte. Ein Prophet, der die Brücke vom Alten zum Neuen Testament geschlagen hat. Von Geburt an mit Heiligem Geist erfüllt. Kein Wunder, dass er so den Dienst Gottes ausführen konnte und dem Herrn den Weg bereitete. Was war mit Jesus Christus, unserem Herrn? Vom Geist gezeugt. Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und deshalb wird das, was von dir geboren werden soll, Sohn Gottes genannt werden. Das Wort der Verheißung kam und der Geist kam über das Wort und hat das Wort Fleisch werden lassen. Das ist das Geheimnis Gottes. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort ist Geist und Leben. Er hat sich entäußert und ist Mensch geworden. Und wir sehen, wie es geschah. Gezeugt durch den Geist. Heiliger Geist wird dich überschatten. Dann ging's immer weiter. Ehe unser Herr von dieser Erde ging, sagt er, bleibet in Jerusalem, bis ihr die Verheißung des Vaters empfangen habt. Denn ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Amen. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samarien, in Judäa und bis an das Ende der Erde. Schon der Prophet Zacharia hat's in Kapitel 4, als er den Leuchter sah, ausgesprochen, nicht durch Heere und nicht durch Macht wird's geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Also, wir haben es mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun. Wir sehen, als Christus, unser Herr, in den Dienst gestellt wurde und dort im Jordan getauft worden ist, da steht's geschrieben, und es taten sich die Himmel auf, und der Geist kam auf ihn in Gestalt einer Taube und blieb auf ihm ruhen. Amen. Was war's? Vom Geiste gezeugt und dann vom Geiste gesalbt, in den Dienst gestellt, selbst den Geist empfangen. Hier ist das Geheimnis. Er als Sohn Gottes hat für alle Söhne und Töchter Gottes hier in seinem Fleischesleibe den Geist Gottes empfangen, um dann mit Geist und Feuer taufen zu können, nämlich alle Söhne und Töchter Gottes. Das ist doch nichts für Theologen, dass sie sich darüber den Kopf zerbrechen, wie es mit der Gottheit stehe. Mit der Gottheit hat's immer gut gestanden und wird's ewig gut stehen. Die Frage ist, wie es mit den Theologen steht und mit dem Volke Gottes in dieser Zeit. Wir haben es mit Heilsgeschichte zu tun. Nicht mit Dingen, die wir zerpflücken und dann deuten und wenden nach unserem Gutdünken oder Verstande. Wir müssen die Heilslinie Gottes sehen. Alles geschah um unsere Erlösung willen, mit unserem Erlöser für die Erlösten. Und aus dieser Perspektive müssen wir das alles sehen. Und da sehen wir unseren Herrn in Niedrigkeit, in Menschengestalt sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Stell euch das vor, das hat nicht ein Gott zu einem anderen Gott gesprochen. Das hat Jesus Christus, der Menschensohn, so wie wir es alle auszusprechen haben, Gott gegenüber ausgesprochen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und was sagt er zu Johannes, der sich weigerte, ihn zu taufen? Er sagte, lass es diesmal so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er, der Menschensohn, wurde gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Menschen verstehen es nicht, dass Gott solche Rollen übernehmen kann und sich völlig entäußern zu dem einen Zweck, um selbst sterblich zu werden, dem Fleische nach, um so dem Tode die Macht zu nehmen und den Stachel des Todes herauszuziehen, damit wir später, wie Paulus sagen könnten, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dass auch wir uns vor dem Tode nicht mehr zu fürchten brauchen, weil wir den kennen, der den Tod überwunden hat. Amen. Und auch die Hölle und den Teufel überwunden hat. Wir stoßen uns an solchen Bibelstellen nicht wie diesen, in denen hier geschrieben oder in der geschrieben steht, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, bleiben wir dabei stehen. Warum sagte schon der Psalmist, die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Hier haben wir den Sieg. Da er durch die Rechte Gottes erhöht wurde, nachdem er auf Golgatha gesiegt hat. Das ist doch Evangelium. Die Propheten des Alten Testaments haben in Schattenbildern vorausgesagt, was in Wirklichkeit geschehen würde, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißten Heiligen Geist vom Vater empfangen hat, hat er jetzt diesen, wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen. Wo der Heilige Geist ausgegossen wird, da sieht man etwas und da hört man etwas. Da ist etwas zu sehen, da ist etwas zu hören. Petrus sagt es hier, wie ihr selbst seht und hört. Wir warten auf ein Wirken des Heiligen Geistes, wo etwas gesehen, erlebt, gehört wird. Glaubt ihr alle daran? Doch, das ist die Heilige Schrift. Überall da, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, wo er über Menschen kam, da war was zu hören, da war was zu sehen von dem, was Gott hier auf Erden tut. Wir haben es gelesen, zu Pfingsten verkündigten sie die großen Taten Gottes. Die Frage gestern Abend lautete, sind wir bereit, unsere Zunge Gott zur Verfügung zu stellen? Denn sie ist wirklich das Übel hier auf Erden. Der Mensch vermag alles zu zügeln und zu bändigen, aber die Zunge nicht. Und gerade deshalb hat Gott die Zunge genommen. Er wollte, dass diese Zunge vom göttlichen Feuer durchglüht wird. Und deshalb erschienen ihnen Zungen wie von Feuer zerteilt. Was war mit dem Propheten Jesaja, als er den König der Könige auf dem Thron sah und die Herrlichkeit Gottes schaute, da sah er sich im Spiegel und rief aus, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und was geschah? Der Engel bekam den Befehl, nimm eine Kohle vom Altar und berühre damit seine Lippen, damit er rein werde. Und er wurde rein, denn seine Lippen wurden berührt. Auch wir werden rein. Wir haben das Wasserbad im Wort genommen. Wir sind schon rein um des Wortes willen, dass der Herr zu uns geredet hat. Jetzt aber geht es um die Zunge, damit auch diese gereinigt, geheiligt und in den Dienst Gottes gestellt wird. Danach kam dann in dem gleichen Kapitel des Propheten Jesaja die Frage, wen soll ich senden und wer wird unser Bote sein? Dass unser an der Stelle deuten die Theologen auch immer wieder in falsche Richtung. Warum die immer rückwärts fahren müssen, begreift kein Mensch. Man braucht nur zu lesen, dass der König der Könige von Heerscharen, von Cherubim und Seraphim umgeben war, dann ist es doch gar nicht schwer zu wissen, zu wem er gesprochen hat. Dann braucht man doch nicht zu rätseln und nicht zu raten. Dann weiß man, wer anwesend war. Und er spricht doch nicht zu Abwesenden. Er spricht zu den Anwesenden. Genauso ist mit dem Wort von der Schöpfung in 1. Moses 1, 26, 28. Lasst uns Menschen machen. Wenn dann der Hiob gefragt wird von Gott, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sprich es aus, wenn du Weisheit besitzest. Wo warst du, als ihre Grundpfeiler gelegt wurden? Als alle Engel Gottes jauchzen und alle Söhne Gottes den Herrn priesen. Sie waren anwesend, zu ihnen hat Gott gesprochen. Nochmal sei es gesagt, Gott spricht nicht zu Abwesenden, Gott spricht zu Anwesenden. Aber ich kann euch sagen, wer abwesend war, jedes Mal, als Gott sprach. Das waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Die waren abwesend. Und deshalb wissen sie nicht, zu wem Gott gesprochen hat. Wenn wir anwesend waren, als Gott sprach, werden wir nicht nur gehört haben, was er sagte, sondern wir werden auch verstanden haben, was er sagte, und wir werden Bescheid wissen. Ich glaube, wie Bruder Brenhim an einer Stelle sagte, wir waren bei allem dabei, denn wir waren schon in Gott. Wir waren in Gott und Paulus lehrt es so, dass wir in Christus waren, mit ihm gekreuzigt wurden, mit ihm begraben wurden, mit ihm in den Tod gegangen sind. Nur dann, wenn wir wirklich ein Bestandteil Gottes sind, wenn wir aus Gott geboren sind, werden wir alles, jeden Zusammenhang, der nur mit Gott ist, den werden wir aus göttlicher Sicht verstehen und durch Offenbarung des Geistes erleuchtet bekommen. Wir lesen noch weiter, und zwar im Korintherbrief, 1. Korinther, 15. Kapitel, Vers 45. 1. Korinther, 15, Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Seelenwesen, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Hier müssen wir sehr, sehr aufpassen. Der letzte Adam, der zweite Adam, zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. So wie wir irdisch alle nach Adam und Eva kommen, so kommen wir gemäß der göttlichen Schöpfung nach Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist, nach dem, was in Offenbarung 3 geschrieben steht, der Anfang der Schöpfung Gottes. Hier in Offenbarung 3, Vers 14 steht, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht der, welcher das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang oder Ursprung der Schöpfung Gottes. Gott hat einen neuen Anfang gemacht, einen Anfang einer neuen Schöpfung. Deshalb schreibt Paulus, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Deshalb sagt Jesus, ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Und der Herr sagte, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Kommen wir noch schnell auf diesen Vers zurück, 1. Korinther 15, 45b. Der letzte Adam zu einem Leben schaffenden Geisteswesen. Dass wir es jetzt aufnehmen. Er ist nicht nur selbst geworden, was er war, er wurde es, um dann schöpfen, um schaffen zu können, nach seiner Art kommen wieder Söhne und Töchter Gottes hervor. Um mit Hebräer 1 zu sprechen, da steht ja ein Wort, das selbst Prediger mühevoll haben zu verstehen, nicht nur Theologen. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt. Das ist ein schweres Wort. Ich lese es, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. Wir drücken uns nicht um schwierige Stellen. Wir freuen uns darüber. Je schwieriger eine Stelle erscheint, umso größer die Offenbarung Gottes darin. Hundertprozentig. Wenn eine Sache leicht ist, dann ist sie leicht. Ist sie schwer, dann ist sie schwer, dann wiegt sie etwas. Und hier hat sie jede Menge Gewicht. Es steht geschrieben, Hebräer Kapitel 1, Vers 8, aber in Bezug auf den Sohn, dein Thron, o Gott, steht fest in alle Ewigkeit. Und der Stab oder das Zepter der Geradheit ist der Stab deiner Königsherrschaft. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzwidrigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt vor deinen Genossen. Halleluja! Preis sei Gott! Jetzt könnt ich jauchzen. Jetzt könnt ich jauchzen. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt. Gott, der im Geiste war, hat eine Zeugung vollzogen, um als Gott im Fleische offenbart zu werden, Immanuel, Gott mit uns. Und dann hat sich Gott im Geiste mit Gott im Fleische verbunden, um eins, alles in allem zu sein. Und wir sind mit ihm verbunden worden, in seinem Fleischesleibe, durch den Geist. Oh, ich könnte über diesen Tisch hier springen. Das ist Offenbarung Gottes. Aus Gott konnte nur Gott hervorgehen. Und aus dem Sohne Gottes können nur Söhne und Töchter Gottes hervorgehen. Das ist das Geheimnis Gottes in Christus. Ich finde selber nicht die Worte, um es zu beschreiben. Aber ihr habt alle begriffen, stimmt's? Ja, es ist alles eine Offenbarung geworden. Nicht eine Offenbarung, die irgendwo in höheren Sphären schwebt, sondern göttliche Offenbarung, die uns mit einschließt. Und das ist das Schöne. Viele haben Offenbarungen und sie selber stehen außerhalb und haben nur die Idee und die Fantasie. Nein, Offenbarung Gottes schließt uns mit ein, schließt Jesus Christus mit ein, schließt alles mit ein. Und daran erkennen wir, dass wir die Offenbarung gemäß dem Worte Gottes empfangen haben. Also, gar kein Problem. Gott, der Geist war, musste in Menschengestalt offenbar werden, Immanuel werden, nämlich Gott mit uns. Und dieser Fleischesleib, der musste ja auch wieder zurückverwandelt werden in die Geistleiblichkeit, in einen Auferstehungsleib. Oh, Welch ein Geheimnis! Damit auch wir alle, die wir aus Gnaden erlöst worden sind, auch aus dieser sterblichen Hülle herausgenommen und verwandelt werden können, um ihm dann gleich zu sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist Evangelium. Das ist Offenbarung Jesu Christi. Das ist geistliche Speise für uns. Also, wenn euch jemand diese Stelle vorliest und sagt, ja, Moment mal, da steht aber, dass ein Gott den anderen Gott gesagt, oh ja, aber wir sehen das durch göttliche Offenbarung. Und wir wissen ganz genau, was damit gemeint ist. Gott, der im Geiste war, hat sich eine irdische Hülle geschaffen, um hier auf Erden die Erlösung vollbringen zu können. Und dieser irdische Teil musste vergöttlicht, musste in diesen Auferstehungsleib zurückgebracht werden. Und deshalb all diese Vorgänge, die wir in der Heiligen Schrift finden, vergessen wir es nicht. Von Anfang an wirkte der Geist Gottes. Er schwebte über der Tiefe. Und Gott hat seinen Heilsplan zur Ausführung gebracht in Jesus Christus, unserem Herrn, hat uns als göttlichen Samen mit einbezogen in den göttlichen Heilsplan. Wir sind jetzt Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. In Johannes 10, als Jesus sich als Sohn Gottes bezeichnet und sagte, wie könnt ihr dem der Vater die Weihe erteilt hat, Gotteslästerung vorwerfen? Und damit, als er sagte, dass er der Sohn Gottes ist, haben sie gleich gesagt, ja, du machst dich ja Gott gleich. Sie wussten, der Sohn Gottes ist Gott selbst geoffenbart in Menschengestalt. Denn so steht's geschrieben. Sein Name wird sein, Rat, Kraft, ewig Vater, Friede, Fürst und so weiter. Und sie wussten ganz genau. Und dann sprachen sie, du hast Gott gelästert. Du machst dich Gott gleich. Wenn du behauptest, der Sohn Gottes zu sein, dann bist du ja in Wirklichkeit Gott selber in Menschengestalt offenbar geworden. Das haben sie nicht verstanden. Aber genau so war es. Er war Immanuel, Gott mit uns, geoffenbart im Fleische. Uns zu gut. Also jede Beschreibung, jede Bibelstelle, die wir in der Heiligen Schrift finden, die muss einfach in dem richtigen Zusammenhang gesehen werden, von oben her betrachtet werden, heilsgeschichtlich eingeordnet werden. Adam, ein lebendiges Wesen, ein Seelenwesen. Christus, ein lebenschaffendes Geisteswesen. Und nach seiner Art werden alle Söhne und Töchter Gottes gezeugt. Und seine Zeugung ging so vor sich, dass das Wort zuerst gebracht und geglaubt wurde. Dann kam der Geist, hat das Wort befruchtet, lebendig gemacht und hervorgebracht. So ist Christus geboren worden. So werden wir alle wiedergeboren, indem wir den Samen des Wortes Gottes aufnehmen und den Geist Gottes in uns wirken lassen. Schon während wir das Wort hören, kann es geschehen. Und das wäre am besten, wenn unter der Predigt der Geist Gottes das Wort begleiten und das, was im Worte geschrieben steht, auch hervorbringen, bewirken könnte in uns allen, die wir nicht nur hören, sondern während dem Hören glauben und während dem Glauben Gott erleben, Gott nahegebracht werden, ja in Verbindung mit Gott gebracht werden durch die Predigt. Die Predigt kommt von Gott und sie führt zu Gott. Und das Wort, das aus dem Munde Gottes ergangen ist, wird nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu es gesandt wurde. Denken wir bitte daran, der Geist Gottes schwebt noch jetzt. Er ist ausgegossen. Er wirkt in dir, in mir, auch heute hier. Und ich freue mich, dass es solch eine liebliche Atmosphäre geworden ist. Eine solche Erwartung ist in unserer Mitte, eine Aufmerksamkeit, wie man sie selten in der Vergangenheit beobachtet hat. Fast eine Spannung. Wie wird's werden? Wie geht's weiter? Aber nicht mehr mit Fragezeichen, sondern mit Zuversicht, mit Glauben, mit Vertrauen. Im Aufblick zu Gott gehen wir weiter in dem Bewusstsein, dass er uns vorangeht. Wir werden uns hüten, ihm voranzueilen. Wir bitten ihn, dass er sich erhebe, und wir sind dann bereit, ihm zu folgen. Ich möchte weiterlesen aus dieser herrlichen Predigt das Zeichen, wie schon gestern Abend. Auf Seite 16 beginne ich heute. Hier sagt Bruder Brenhim: Er sandte sein eigenes Leben zum Zeugnis auf uns zurück, dass er uns angenommen hat. Welch eine Sicherheit! Ja, ob ich auch wanderte im finsteren Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Hier sagt Bruder Brenhim: Er sandte sein eigenes Leben zum Zeugnis auf uns zurück. Wir haben gelesen, er wurde ein lebenschaffendes Geisteswesen. Dem irdischen nach sind wir ja alle schon gezeugt. Dem geistlichen nach ist er es. Er schafft Leben. Sein Wort ist Geist und Leben. Er sendet sein Wort, um uns gesund zu machen, um als Same in uns hineingelegt zu werden. Wir lesen noch weiter. Ach, der Gedanke ist, den ich hervorheben wollte. Hier sagt Bruder Brenhim: Welch eine Sicherheit! Das ist Gewissheit. Glaubensgewissheit durch den Heiligen Geist. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Wie oft treffe ich Menschen und die fragen mich einfach mit aller Eindringlichkeit und Aufrichtigkeit: Bruder Frank, kannst du mir sagen, ob ich gerettet bin? Und die Fragen gehen immer weiter. Im Ernst? Die Fragen gehen immer weiter. Kannst du mir sagen, ob ich wirklich wiedergeboren bin? Hat es Gott dir geoffenbart? Warum soll Gott mir offenbaren, ob du gerettet, ob du wiedergeboren bist? Das muss Gott dir offenbaren durch den Geist. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geiste. Ich könnte dir viel sagen. Du würdest dich darauf verlassen. Nur weil ich dir nicht wehtun möchte und im Glauben ausspreche. Nein, diese Gewissheit muss jeder von Gott selbst empfangen. Ich kann dir nur sagen, dass ich von Herzen mit dir glaube, dass Gott es getan hat. Aber dann liegt's an dir, es im Glauben zu erfassen und froh darüber zu werden. Und ich sage euch, wann das eigentlich geschieht. In dem Moment, wo du nicht mehr grübeln musst und nicht mehr fragen musst, habe ich's erlebt oder nicht, sondern der Moment, in dem der Geist Gottes dir diese Gewissheit gibt, kommt Freude und Frieden in dein Herz. Und du sprichst es aus über deine Lippen: Ich bin erlöst. Ich bin ein Eigentum des Herrn. Er hat mich angenommen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein seliger Augenblick, den jeder Mensch erleben darf, erleben muss. Das ist der Augenblick der Glaubensgewissheit, dass du gerechtfertigt wurdest durch das Blut, das auf Golgatha floss. Gerecht gesprochen von Gott. Nichts ist mehr zu begleichen. Alles wurde beglichen. Die Schuld ist bezahlt, die Sünde vergeben. Und in dem Moment beginnst du zu loben und zu danken. Wie viele haben diese Freude des Herrn noch nicht erlebt? Ihr müsst sie heute noch erleben. Heute ist ein schöner Tag. Ein Tag, den der Herr gemacht hat. Er ist nicht ferne. Wie hat er uns sein Wort geoffenbart? Ja, wir können sagen, wie hat er uns so herzlich und so innig lieb, dass er uns die tiefsten Tiefen seiner Gottheit offenbart. Und trotzdem gehen wir an dem Seelenheil nicht vorüber. Was nützte es uns, über das gesamte Reich Gottes belehrt worden zu sein, wenn wir nicht in das Reich Gottes hineingeboren worden sind? Dann hätten wir viel Unterricht empfangen, ohne der Sache selber teilhaftig zu werden. Nein, ich möchte, dass alle, die das Wort aus meinem Munde hören, selig werden. Ich möchte, dass sie das Ziel erreichen. Und deshalb, ob wir evangelistisch, ob wir lehrmäßig, ob wir den prophetischen Teil behandeln, immer wieder in jeder Predigt kommen wir auf Golgatha, auf die Erlösung, auf das Heil, auf die Rettung. Und das ist das Schöne, das ist das Herrliche. Wir verlieren uns nicht in Lehren, sondern wir finden immer wieder zum Kreuz zurück. Hin zum Kreuz, mein Sehnen geht. Wir predigen die Geheimnisse Gottes, alles. Aber der Mittelpunkt unserer Predigt ist Jesus Christus, der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Herr, unser Erlöser. Ich lese weiter. Hier sagt Bruder Brenne, er nahm unsere Sünde und starb. Er bezahlte den Preis, vergoss sein Blut und gab uns seinen Beweis, sein eigenes Leben. Nun sind wir vollkommen. Ja, ihr mögt sagen, stimmt das, dass wir vollkommen sind? Ich will lieber den Satan 1000 Mal als Lügner hinstellen, als Gott ein einziges Mal. Gott sagt es uns in seinem Worte. Die, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auserwählt. Und denen hat er die himmlische Herrlichkeit verliehen, dass sie in das Bild seines Sohnes gleichgeschaltet werden. Römer Kapitel 8 von Vers 26. Ich glaube, was Gottes Wort sagt. So ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Jesus Christus sind. Und es gibt deren genügend Bibelstellen. Ich glaube Gott. Ich glaube, dass er unseren Platz einnahm, unsere Schuld und Sünde getragen, als Sohn Gottes für uns starb, damit wir völlig frei und vollkommen vor dem Angesicht Gottes dargestellt werden können. Hört, wie es weitergeht. Der Fall ist erledigt. Damit meint er den Sündenfall. Es gibt keine Sünde mehr für den Gläubigen. O Gott, welch eine Barmherzigkeit. Mögen die Leute es erfassen, dass der Fall erledigt ist. Jesus sagte, wer meinen Worten glaubt und dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Der Fall ist erledigt. Amen. Amen. Wo befindest du dich? Im Tode oder im Leben? Im Licht oder in der Finsternis? Gläubig oder ungläubig? Beides kannst du nicht sein. Entweder das eine oder das andere. Was steht geschrieben? Er hat uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Wir sind mit Christus in die himmlischen Örter versetzt worden. Er wurde uns gleich, damit wir ihm gleich werden können, an Gebärden als Mensch erfunden, dass wir seine göttlichen Eigenschaften, seine Tugenden, ja die Frucht des Geistes, neunfach, wie in Galater 5 beschrieben, an uns tragen dürfen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit und all diese Früchte, die dort aufgezählt sind. Wo befindest du dich? Liebes Herz, heute ist dir wie nie zuvor der Zugang einfach gemacht worden. Nur noch ein Schritt, Ein Schritt. Ein Glaubensschritt. Ein Glaubensschritt. Und du hast es erlebt. Ein Glaubensschritt zu Jesus. Und du sprichst in deinem Herzen: Herr, jetzt nimm ich dich an. Jetzt nimm ich dich auf. Ich gehöre dir für Zeit und Ewigkeit. Und dann sehe schon zu, dass deine Umgebung gefasst ist darauf, denn dann bricht Freude aus. Dann bricht Dankbarkeit aus. Denn dann bekommst du die Gewissheit, angenommen worden zu sein, ein Gotteskind geworden zu sein. Und das ist Grund zur Freude und zur Anbetung. Ich lese weiter. Der Beweis ist das Leben Gottes selbst. Als Gott den ersten Menschen schuf, er ihn zu einem Sohn. Dieser Sohn wurde, ja, hier steht's, verdorben. Vielleicht eine schlechte Wortwahl. Denn er hörte auf sein Weib Eva anstatt auf Gott. Das Weib hörte auf den Teufel anstatt auf ihren Mann. Dann geht das hier so weiter. Ihr könnt das ja alles lesen. Die Zeit ist da, wo alle, Mann und Frau, wo alle, die Gott glauben, ihm Gehorsam leisten und ihm unterstellt sind. Aber die göttliche Ordnung werden wir einzuhalten haben, wenn wir vor Gott bestehen wollen. Das Haupt Christi ist Gott. Das Haupt des Mannes ist Christus. Und das Haupt der Frau ist der Mann. Das steht in 1. Korinther 11 geschrieben. Und das gilt, solange die göttliche Ordnung gilt. Wollen wir es auch beherzigen. Weiter sagt Bruder Brenim hier: Doch er hat das ewige Leben in den Samen hineingelegt und hat es als sein eigenes identifiziert. In der Auferstehung wird er es auferwecken. Nichts wird davon verloren sein. Seht ihr, was ich meine? Hier habt ihr es. Dann kann es nicht mehr vergehen. Denn das Leben ist darin. Es ist der Beweis. Es ruht über dem Leibe und über der Seele in einer solchen Person. Das Zeichen ist da. Der Heilige Geist, dass es Gott gehört, es ist sein. Und er spricht: Wenn ich das Zeichen sehe, will ich schonend an euch vorübergehen. Damals war es das Zeichen des Blutes. In 2. Mose Kapitel 12, im Neuen Testament, das Zeichen des Geistes über der bluterkauften Schar, die durch das Blut des Lammes erlöst wurde. Gott hat sein Leben in uns hineingelegt. Deshalb haben wir ewiges Leben und können nicht mehr vergehen, wie Gottes Wort und Gott nicht vergehen können. Was ewig war, wird ewig sein. Nur was zeitlich ist, wird zeitlich sein. Und alle, die ewiges Leben empfangen haben, werden ewig leben. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Dies ist der wahre Gott und das ewige Leben. Oh, wir könnten Schriftstellen vorlesen, der Reihe nach. Weiter. Der Heilige Geist ist unser Zeichen. Deshalb seid ihr vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, als ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Das ist es, worauf es ankommt. Jetzt ist das Leben in euch. Ihr könnt nicht mehr vergehen. Ich hoffe, dass wir das alle begreifen. Oft, wenn man nicht die ganze Predigt hört, ist es schwer, die Zusammenhänge zu verstehen. Aber hier sind sie sehr deutlich. Alles wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Die Gottlosen werden vergehen.
Es wird geschrieben, der Tag des Herrn kommt. Der wird brennen wie ein Ofen. An ihm wird alles zerschmelzen und verbrennen und vergehen. Und Gott wird alles neu machen. Aber Gott hat schon Menschen neu gemacht, die dann in dem neuen Himmel sein werden und anschließend auf der neuen Erde sein werden. Und sie können nicht vergehen, weil sie Gottes Leben in sich tragen, Sohn und Tochter Gottes geworden sind, um ewig mit ihm zu leben. Haben wir das verstanden? Niemals können wir aufhören zu existieren, weil wir Gottes Leben aufgenommen und empfangen haben. Die Bibel sagt, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Er kann nicht sündigen, denn der Same Gottes bleibt in ihm. Und was ist der Same? Das Wort. Matthäus Kapitel 13, der Herr selber hat's gesagt. Das Wort ist der Same. Jesus sprach zu den Schriftgelehrten, wie kommt es, dass ihr meine Worte nicht einmal anhören könnt? Dann sagt er, weil ihr nicht von mir seid. Dann sagten sie, wir haben Abraham als Vater. Dann könnt ihr ja verstehen, wie es unserem Herrn zumute war. Er war es doch, der mit Abraham gesprochen hat und so weiter, ihm die Verheißung gab. Also, wir tragen Gottes Wort in uns als bleibend. Und wir können nicht gegen das Wort sündigen, denn dann würden wir den Samen, der in uns ist, schier zerstören. Und das geht nicht. Wir können manches falsch machen, manchen Fehler begehen, aber im Unglauben gegen Gottes Wort können wir nicht ertappt werden. Auch wenn wir manchmal zaghaft sind, manchmal kleingläubig sind, aber dennoch im tiefsten Inneren unserer Seele sind wir im Geiste mit Gott verbunden auf der Grundlage des Glaubens. Wir schenken Gott Glauben und Vertrauen. Danach sagt ein Bruder Brenham, Amen. Der Same Gottes bleibt in ihm. Wie könnte er sündigen, wenn der sündlose Gott in uns ist und wenn er in dem sündlosen Gott ist, also Gott in uns und wir in Gott? Wie kann er sündigen? Ganz gleich, was er getan haben mag, das Blut hat ihn bedeckt. Der große Kummer ist bei den Menschen, dass sie an Golgatha vorbeischauen. Sie schauen an Golgatha vorbei. Und was sehen sie dann? Dann sehen sie den alten Menschen, so wie er gerade leibt und lebt. Und wenn sie Golgatha sehen und einander über Golgatha betrachten, dann sehen sie niemanden mehr nach dem Fleische, sondern jeden nach dem Geiste. Und wenn ich dich nicht durch Golgatha betrachte, habe ich dann ein Recht, Golgatha für mich in Anspruch zu nehmen? Wenn ich dich außerhalb Golgatha stelle, habe ich dann das Recht, mich unterhalb Golgathas zu stellen? Darf ich mit zwei Maßen messen? Nein, das wäre falsche Waage und die ist Gott ein Gräuel und das steht schon unter den 12 Fluchworten im Alten Testament, dass man weder mit zweierlei Maß messen, noch dass man zweierlei Waage führen darf. Also führen wir einerlei Waage, nämlich die Waage Gottes. Und dann sehe ich dich durch Golgatha und du siehst mich durch Golgatha und dann sehen wir gemeinsam Jesus Christus, den Gekreuzigten, und dann erkennen wir uns als mitgekreuzigt und dann lebst weder du noch ich, dann lebt Christus in dir und in mir. Und dann sieht die Sache schon ganz, ganz anders aus. Und dann gehen wir vorwärts mit dem Herrn. Natürlich, wer an Golgatha vorbeischaut, der kann ein ganzes Sündenregister aufzählen, nicht nur von anderen, auch von sich. Aber das behalten die meisten ja auch für sich. Und sie zählen ja nur die des anderen auf. Da habe ich doch gestern, das kommt mir jetzt in den Sinn, da las ich im Könige zwei Dinge. Die eine von Saul und dann die andere auch von Saul. Aber die ging in zwei Richtungen, oder die gingen in zwei Richtungen. Da sagte Saul an einem Tage im Kampf, Wenn jemand etwas zu sich nimmt und sei es das Geringste, der sei des Todes. Er wollte, dass die Leute weder essen noch trinken, sondern kämpfen. Und Jonathan hat seinen Speer, die Spitze des Speeres, in den Honig getaucht und hat dann ein wenig Honig gegessen. Und der Saul wurde, wer weiß wie, wütend, dass da jemand sein Gebot übertreten hatte. Und sagt, Gott sei Richter zwischen dem, der sich versündigt, zwischen mir, er ist ein Kind des Todes. Tatsächlich, das Los fiel und das Los fiel auf Jonathan. Dann sagte, du bist des Todes. Dann haben sich die Freunde Jonathans eingesetzt und haben gesagt, der Mann stirbt nicht. Im nächsten Kapitel hatte sich der Saul versündigt und dann war er nämlich dem Gebot Gottes ungehorsam. Und dann hat es ihn erwischt. Und ich dachte bei mir selber, wie schnell sind wir dabei, dem anderen eine Rechnung zu machen, ihn zu packen und sagen, jetzt bist du des Todes. Und am nächsten Tage trifft uns das Urteil Gottes. Wir urteilen heute jemanden nach unserem menschlichen Befinden, nach unseren Vorschriften und nicht mal nach dem Worte Gottes. Und am nächsten Tag trifft uns das göttliche Urteil, dass wir dem Befehl des Herrn nicht nachgekommen sind. Ja, was war mit dem Augenblick? Der Tag vorher, da stand Saul da als Richter und sagte, du bist des Todes. Du hast meinen Befehl missachtet. Du musst sterben. Und am nächsten Tag kam Samuel zu Saul und sagte, du bist des Todes. Denn du hast das Gebot Gottes übertreten. Geht es uns Menschen nicht genauso, dass wir zwei Rollen spielen? Heute stellen wir den einen und sagen, du bist es tot, du hast das und das gemacht, das lasse ich nicht durch. Ja, womit willst du denn vor Gott durchkommen? Wer bildet sich ein, vor Gott durchzukommen? Heute packst du mich, morgen packt Gott dich. Ich möchte lieber in die Hände Gottes fallen, als in die Hände eines Menschen. Aber das ist manchmal so im Leben. Ich sage euch, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung und zur Erbauung, dass der Gottesmensch vollkommen werde. Wir müssen aus allem lernen, sogar aus den Fehlern anderer. Dann ist es uns zum Segen geworden. Lesen wir hier weiter. Ganz gleich, was er getan haben mag, das Blut hat ihn bedeckt. Halleluja! Das Blut hat ihn bedeckt. Jetzt ist er eine neue Kreatur. Sein Verlangen und sein Streben ist himmlisch, denn er ist verwandelt worden. Wie wunderbar! Gottes verwandelnde Kraft. Was haben wir gelesen? Der erste Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Der zweite Adam zu einem Leben schaffenden Geisteswesen. Der Herr ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wo das Wort des Herrn verkündigt wird, da schafft der Herr neues Geistesleben in denen, die sein Wort aufnehmen. Und so werden sie ein Bestandteil seines eigenen Lebens. Weiter steht hier, das Gleiche tun alle Männer und Frauen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Sie sind hinein versiegelt und sicher vor allem Schaden und Gefahr. Ihr ganzes Leben trägt es zur Schau, was sie sind. Unser Leben legt Zeugnis von dem ab, was wir sind. Und ich glaube, dass wir den Stand erreicht haben, wo wir nicht nur eine oder zwei Stellen beachten, sondern jedes Wort Gottes ernst nehmen und ihn darum bitten, dass er uns Gnade schenkt, dem nachzukommen. Weiter steht hier, jetzt ist der Heilige Geist unser Beweis, das Leben, das in dem Blute war. Ich gehe gleich näher darauf ein. Der Heilige Geist ist das Zeichen. Der Fall ist abgeschlossen. Jawohl, der erlöste Mensch, der auf Golgatha erlöste Mensch, der mit Christus zu neuem Leben auferstandene Mensch empfängt den Heiligen Geist, begleitet mit übernatürlichem Erleben. Er weiß, hier hat Gott die Antwort gegeben. Und lasst mich da Hebräer 1 noch schnell einflechten, denn es kommt mir gerade ins Herz. Gott hat vor Zeiten auf mancherlei Weise zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten. Am Ende hat er durch den Sohn gesprochen und hat uns im Sohne die Antwort gegeben. Jetzt machen wir einen Schritt weiter. Allen Söhnen und Töchtern Gottes legt er seinen Geist in ihr Herz, auf dass sie sagen können, Abba, Vater, weil er den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gelegt hat, können wir ausrufen, Abba, Vater. Amen. Und dann haben wir Kindesrecht. Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Oh, das Ganze ist so überwältigend, so herrlich, so groß. Und wir dürfen Anteil daran haben. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich komme gleich zum Schluss. Hier steht noch, jetzt ist der Geist das Zeichen. Ihr sollt mit Heiligem Geist erfüllt werden, nicht lange nach diesen Tagen. Apostelgeschichte 1,5. Nachdem das Blut des Gotteslammes vergossen worden war, kam der Beweis am Tage des Pfingstfestes herab wie ein mächtiger Wind. Das wurde zum Thema aller Apostel. Die Frage lautete, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Amen. Und dahinter sagt nun Bruder Brenim hier den Satz, denn es ist der Beweis, dass ihr vom Tode zum Leben hindurchgedrungen seid. Preis sei Gott. Ich möchte auf diesen Beweis nicht verzichten. Und ich glaube, wir alle sehnen uns danach und strecken uns danach aus. Ich habe da einen Ausspruch Bruder Brenims. Er sagte, nachdem Gott uns ein Verlangen ins Herz hineingelegt hat, wird er sicher das, wonach wir Verlangen tragen, für uns bereithalten. Es geht nicht anders. Gott hat schon das für uns bereitet, wonach er das Verlangen in uns hineinlegt. Und wir haben dieses aufrichtige Verlangen, eine biblische Gemeinde zu werden, eine Gemeinde, wie sie am Anfang war. Wie oft werde ich gefragt, ja, als was bezeichnen Sie und was sind Sie? Da habe ich immer eine schöne Antwort. Wir haben ein Bestreben, so zu sein, wie die Urgemeinde war. Da bin ich auch immer ehrlich genug und sage es gleich den Leuten, damit sie nicht unangenehm überrascht sind. Noch sind wir nicht da, aber wir sind unterwegs dorthin. Wir sind unterwegs dorthin. Und Paulus sagt es auch, nicht als ob ich es schon ergriffen habe. Aber ich halte mich dafür oder lasse das, was hinter mir ist, zurück und strecke mich nach dem vorgestreckten Ziel aus. Wir möchten das sein, was Gott aus uns gemacht hat. Eine Gemeinde als Tempel Gottes, als Offenbarungsstätte des Höchsten. Ein Ort, an dem er wandeln und wirken kann, als der, der da mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt, der da redet und der da wirkt. Und wir möchten zu denen gehören, die da hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Er hat in mächtiger Weise zu uns gesprochen. Und er wird uns erleben lassen, was er uns zugesagt hat. Gott hat's verheißen. Ich werde von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Die Ausgießung hat stattgefunden, so wie alles Fleisch Golgatha erleben kann. Wie alles Fleisch auferstehen kann mit Christus zu einem neuen Leben. So kann alles Fleisch, das wiedergeboren durch meine alle Kinder Gottes, können die Verheißung des Vaters empfangen. Und da ist ja der Schwerpunkt. Nicht nur wird es als Geist Gottes oder als Heiliger Geist bezeichnet, sondern als Verheißung des Vaters. Und da ist das Verhältnis Vater-Sohn, Vater-Tochter wiederhergestellt. Alle Söhne und Töchter Gottes haben Anspruch darauf, den Geist Gottes zu empfangen, die Verheißung des Vaters zu empfangen. Und das ist der Heilige Geist, derselbe Heilige Geist, der durch den Christus gezeugt, mit dem Christus erfüllt, den von den Toten auferweckte, der ausgegossen wurde. Es gibt nur einen Heiligen Geist, und das ist der Geist Gottes. Ob er als Geist Christi bezeichnet wird, ob als Heiliger Geist, spielt keine Rolle. Genau wie Jesus als Sohn Gottes, als Sohn Davids, als Menschensohn, verschiedene Bezeichnungen. Er aber bleibt derselbe, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Genau mit unserem Herrn. Er ist Schöpfer, Erhalter, Richter, König, Erlöser. Er ist vieles. Ja, er ist alles in allem. Ein und derselbe in alle Ewigkeiten. Man kann ihn nicht vermehren. Er selber aber hat es so bestimmt, dass Christus zu einem lebenschaffenden Geisteswesen wurde, um aus uns fleischlichen Menschen, hier im Fleische geborenen und lebenden Menschen, Geistesmenschen zu machen. Etwas Neues in uns zu schaffen. Und dann ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das schenke uns Gott aus Gnaden. Wie viele glauben, dass es für uns vollbracht wurde, dass es bereits steht und dass es Gott in uns zur Vollendung bringen wird? Er, der angefangen hat, er wird vollenden. Und ich spreche das nicht im Unglauben aus, im Gegenteil, mit Dankbarkeit. Es steht geschrieben auf den Tag seiner Wiederkunft, nicht vorher, auf den Tag seiner Wiederkunft. Viele möchten die Vollendung schon längst erlebt haben und dann wissen sie nicht, was sie damit anfangen sollten. Da steht so schön der Satz, auf den Tag seiner Wiederkunft. Und ich verspreche euch, am Tage seiner Wiederkunft werden wir nicht nur untadelig sein, wir werden vollkommen sein, wir werden vollendet sein. Heute wirkt der Geist noch an uns und wir spüren es, dass es vorwärts geht. Aber dann werden wir in die Vollendung hineingenommen, werden ihn sehen, wie er ist, und plötzlich sehen wir einander umgestaltet in sein Bild. Und dann beginnt das große Jauchzen, das große Jubeln, das große Halleluja. Er, der uns gleich wurde, wird uns dann sich selbst gleich gemacht haben. Er wurde der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er, der hier im Worte als lebenschaffendes Geisteswesen beschrieben wird. Er schafft Leben. Er schafft es heute in dir und in mir. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Lasst mich fragen, ob wir in unserer Mitte noch Freunde haben, die ihr Leben Gott noch nicht bewusst übergeben haben, die noch nicht von einem Tage wissen, an dem sie bewusst gläubig geworden sind, Menschen, die vom Geiste Gottes angesprochen werden, zu Christus gezogen, sich als verloren erkennen, ihn um Rettung anrufen und dann gerettet werden. Wenn wir solche in unserer Mitte haben, dann bitten wir euch, schämt euch nicht, jetzt die Hand zu heben. Wir möchten für euch beten. Ihr werdet dem Herrn und uns dankbar sein, dass ein solcher Gottesdienst stattgefunden hat, wo Menschen zu dem persönlichen Erlebnis geladen wurden, um Christus auf- und anzunehmen, nicht einer Religion, nicht einer Gemeinschaft beizutreten, sondern Christus aufzunehmen. Wir brauchen ihn für die Ewigkeit. Wir brauchen ihn als Retter, als Heiler, als Seligmacher. Habt ihr den Mut, während alle Häupter geneigt, alle Augen geschlossen, alle Herzen geöffnet sind, ist jemand hier, der den Mut hat, die Hand zu heben, um sich ganz dem Herrn zu weihen? Dann tut es jetzt. Ist jemand da? Dankeschön. Gott segne dich, junger Mann. Gott segne, Gott segne. Himmlischer Vater, wir haben nicht nur gesungen, dass wir kommen zu dir, du treuer Gott. Herr, du hast gesagt, dass du niemanden hinausstoßen wirst, der zu dir kommt. Wir sind hier und kommen so, wie wir sind, mit der Bitte, nimm uns auf, nimm uns an. Wir nehmen dich auf und wir nehmen dich an. Und du gibst uns Macht, Kinder Gottes zu werden, weil wir an deinen Namen glauben, den du uns geoffenbart hast durch den Heiligen Geist. Auch dein Wort, Herr, wie tief sind die Gedanken. Du führst uns in der Tat in die Tiefen der Gottheit hinein. Der Geist erforscht alle Dinge, offenbart sie, verklärt sie uns heilsgeschichtlich. Herr, ich danke dir von Herzen dafür. Ja, der Heilige Geist ist unser Lehrer, unser Tröster. Er leitet in alle Wahrheit. Er offenbart das Zukünftige. Ach Herr, habe innigen Dank für Pfingsten, für die Ausgießung deines Heiligen Geistes. Amen. Treuer Herr, möge dein Heiliger Geist über die ganze Versammlung kommen. Herr, wir preisen dich und wir rühmen dich. Ja, wir beten dich an, auch für diese Vormittagsstunde. In Jesu heiligem Namen. Nun legen wir diejenigen, die ihre Hände gehoben haben, zu deinen Füßen, o Herr. Du weißt, was sie benötigen. Rettung, Vergebung, Befreiung, Heil, Heilung, was immer es sein mag. Alles finden sie in dir und mit dir. Wie solltest du ihnen nicht auch alles schenken? So steht's geschrieben. Ach, treuer Gott, nochmals danken wir dir, dass dein Wort noch ausrichtet, wozu du es sendest, und dein Geist noch spricht und mahnt, dass noch Menschen zur Buße geleitet werden, zu dir kommen, dich auf- und annehmen. Habe innigen Dank für dein geoffenbartes Wort, das als helles Licht in der Dunkelheit leuchtet. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung für alles in Jesu heiligem Namen. Halleluja! Halleluja! Amen! Amen! Amen.